Guten Morgen auf meiner Seite. Es ist so schön zu sehen, wie oben Sonntag für Sonntag für Sonntag Gottes Wort gestreut wird und in diese Kinderleben hineinredet. Ich bin so dankbar für jeden, der sich da beteiligt. Vor einigen Wochen haben wir die Zeit umgestellt. Und nach der Zeitumstellung ist mir aufgefallen, wie schlecht unser Licht war im oberen Stock. Wir haben da so Essbereich, Wohnbereich, Küche, Essbereich, Küche. Und mir ist aufgefallen, wie schlecht das Licht war. Es ist schon hell, also man stolpert da nicht über die Sachen drüber oder so, aber es ist einfach kein gutes Licht, nicht angenehm zu arbeiten, lesen geht gar nicht. Und nachdem dann sogar meine Frau was gesagt hat und ihr das aufgefallen war, habe ich gesehen, hier besteht Handlungsbedarf und ich habe was gemacht. Und zwar von bisher, hier, alte Situation. Von bisher, jetzt wird es genau, 5 Birnen mit 420 Lumen, das ist so circa 40 Watt Birne, 5 mal 40 Watt Birne, habe ich geupgradet auf 5 mal 1521 Lumen, fast dreimal so viel. Bam! Gleiche Belichtungseinstellung bei der Kamera. Es war super. Plötzlich war es total hell oben bei uns. So hell, habe ich gerade geblendet. So hell, dass die Sandra nur die Hälfte der Lampen eingeschaltet hat. Zu Beginn hat er gesagt, nein, jetzt haben wir schon geupgradet. Alle werden eingeschaltet. Mir taugt es voll. Jetzt ist es aber so, wenn draußen die Sonne scheint, wenn es draußen hell ist, dann scheint dieses Licht, dieses helle Licht, total unnötig, oder? Im Sommer kommt es bei uns sogar regelmäßig vor, dass tageweise gar kein Licht eingeschaltet wird. Die Tage sind so lang und die Sonne scheint so hell. Aber nur weil am Tag die Sonne scheint, ist ja diese Realität von der Dunkelheit nicht einfach weg. Die ist trotzdem vorhanden. Und es wäre total kurzsichtig, wenn man jetzt beim Bau des Hauses sagen würde, es ist ja voll oft hell, oder? Darum planen wir da gar keine Lampen ein. So was macht niemand. Das wäre sehr kurzsichtig und total irrsinnig. Kein Mensch denkt so. Im übertragenen Sinn ist diese Situation auch die Situation, wo wir heute Morgen in unserem Bibelabschnitt antreffen. Und zwar, Jesus öffnet uns da eine Perspektive, die uns so nicht bewusst ist. Es ist eine Realität, die existiert, aber sie ist uns so nicht bewusst. Und zwar zeigt uns Jesus bildlich gesprochen diese Dunkelheit, die um uns herrscht. Und er zeigt uns auch diese Notwendigkeit von Licht in unserem Leben, nämlich seinem Licht. Nicht irgendein Licht, sondern sein Licht, das er hineinleuchten möchte. Wir schauen das Gleichnis vom verlorenen Sohn miteinander an. Das finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Da könnt ihr gerne mitschauen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wir bleiben die ganze Predigt in diesem Abschnitt. Und in diesem Gleichnis zeigt Gott uns, wer wir Menschen sind. Er zeigt uns, wie hell wir Menschen sind oder eben auch, wie hell wir nicht sind. Und wir sehen da, dass wir Menschen ein Upgrade brauchen. Und wir sehen auch, wie Gott dann diese ganze Geschichte angeht, wie er die Sache angeht und wie er sein Upgrade durchführt und dieses Problem löst, das wir Menschen haben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist ein Gleichnis und es bedeutet, das ist eine fiktive Geschichte, eine Geschichte, die sich Jesus ausgedacht hat, damit er eine geistliche Wahrheit verdeutlichen kann. Er fleischt mit dieser Geschichte eine abstrakte Wahrheit aus, etwas Ungreifbares und setzt das in einer Lebensgeschichte, bringt er das zum Ausdruck und macht verständlich, was wir nicht sehen können. Gleichnisse haben normalerweise eine Hauptaussage und die Gefahr von einem Gleichnis ist die, dass wir beginnen, jedes einzelne Detail zu interpretieren oder auch zu überinterpretieren. Das ist nicht der Sinn des Gleichnisses und da stoßt man dann auch relativ schnell mal an die Grenzen von der Geschichte, was sie eigentlich sagen möchte. In unserem Fall vom verlorenen Sohn ist die Hauptaussage relativ leicht zu finden. Und zwar hilft uns hier der Kontext. Und zwar dieses Gleichnis steht in einer Serie von drei Geschichten, von drei Gleichnissen. Und diese ganze Unterhaltung startet am Beginn vom Lukas-Evangelium Kapitel 15. Und da erzählt Jesus drei Geschichten. Die erste handelt von einem verlorenen Schaf. 99 lässt er im Stall zurück, der gute Hirte. Und das eine geht auf den Weg und sucht's. Im zweiten Gleichnis erzählt Jesus die Geschichte von einer kostbaren Münze. Eine Frau verliert eine Münze und sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, sucht und sucht und sucht, bis sie diese kostbare Münze gefunden hat und freut sich drüber. Und im dritten Gleichnis, in unserem Gleichnis heute, geht es um die Geschichte von einem verlorenen Sohn, der ebenso verloren geht. Jedes Mal in diesen Geschichten geht es um etwas Kostbares, das verloren gegangen ist. Es wird immer gesucht und es wird immer gefunden. Und jedes Mal, wenn dieses kostbare Ding, das verloren gegangen ist, gefunden wird, gibt es eine riesengroße Freude. Und zwar ein richtiges Freudenfest. Da werden die Nachbarn informiert, alle, wo irgendwie in der Gegend sind, werden in diese Freude mit einbezogen, nicht so eine kleine heimliche Freude, sondern es gibt jedes Mal ein großes, großes Fest. Und wir sehen auch eine Steigerung hier von einem Schaf zu einer Münze und dann hin zu einem Menschen. Das bedeutet, in unserem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da geht es darum, dass etwas Verlorenes gefunden wird. Eine Person geht verloren und wird dann wiederum gefunden. Ein zweiter Indikator herauszufinden, was Jesus überhaupt sagen will mit dieser Geschichte, finden wir in diesem Fall bei der Zuhörerschaft. Zu wem redet Jesus überhaupt? Und da sehen wir, sein Publikum ist ziemlich gegensätzlich. Auf der einen Seite haben wir den Abschaum der Gesellschaft. Das sind die Zöllner und die Sünder, lesen wir. Und das ist wirklich der Abschaum der Gesellschaft, buchstäblich der Abschaum der Gesellschaft. Wenn du willst einfach in keinem Fall in Berührung kommen mit diesen Leuten. Es ist viel schlimmer als Kontaktperson 1 zu sein, bei Corona oder so. Der Stempel Zöllner oder Sünder, das ist ein Stigma. Und jeder wird dich meiden, jeder wird dich verabscheuen, wenn du diesen Titel trägst. Auf der anderen Seite haben wir die Elite der Gesellschaft. Da sind nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten. In unseren Ohren klingt das vielleicht wie so der Inbegriff von Heuchelei, aber das wäre vorschnell, da sind wir schon zu biblisch geprägt, könnte man sagen, zu Jesus geprägt, weil das war damals nicht so. Diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, das sind die Gebildeten, das sind die Angesehenen, das sind die, wo man nachahmen will. So möchte ich auch mal werden. Wenn es irgendeine Frage gibt in der Gesellschaft, die haben die Antwort. In gesellschaftlichen Dingen, geistlichen Dingen, die wissen alles. Und wenn du irgendwie eine Verbindung mit denen herstellen kannst, wenn du irgendwie in deinem Lebenslauf aufführen kannst, dass da eine Verbindung besteht, dann ist das zu deinem Vorteil, in jedem Fall. Das bedeutet, das Ziel, das Jesus verfolgt mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis, ist folgendes. Er redet von verlorenen Dingen, von verlorenen Menschen, die gefunden werden, und gleichzeitig redet er aber zu Menschen, die das gesamte moralische Spektrum abdecken. Ganz gute Menschen, fromme Menschen, äußerlich machen sie alles richtig, und ganz schlechte Menschen, Sünder, Menschen, wo genau wissen, wie schlecht sie sind und wie viele Verfehlungen sie mit sich rumtragen. Die Hauptperson in unserer Geschichte ist ein Vater und seine beiden Söhne. Der Vater, der steht hier für Gott, und seine beiden Söhne stehen für uns Menschen, und zwar alle Menschen zusammen. Und das bedeutet, weil diese beiden Söhne repräsentativ für alle Menschen sind, dürfen sich natürlich auch die Frauen 1:1 mit den Söhnen identifizieren. Also es ist, als ob er ein Gleichnis macht von den Söhnen und den Töchtern. Und weil es die ganze Menschheit repräsentiert, sollte es eigentlich auch nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn heißen, sondern das Gleichnis der verlorenen Söhne, würde ich vorschlagen. Und somit erzählt Jesus seine Geschichte. Ich erzähle die Geschichte nach. aber es rentiert sich, das nochmal zu lesen. Es ist gar nicht so lang und es ist so eine kostbare Geschichte. Es ist die große Gefahr, oder? So eine bekannte Geschichte. Man denkt sich schnell, kenne ich, alles bekannt. Aber lies es durch, lies es ein paar Mal durch. Es waren so viele Schätze, die ich da geborgen habe, wo ich gar nicht unterbringen kann heute Morgen. Es rentiert sich sehr, selbst da reinzuschauen. Jesus beginnt seine Geschichte und er sagt, es gibt einen Mann, der hat zwei Söhne. Der hat einen guten, das ist der grüne, und er hat einen nicht so hoffnungsvollen, das ist der rote. Und der nicht so hoffnungsvolle, der macht seinem Status alle Ehre und er macht das Schlimmste, was er überhaupt machen kann. Er bricht nämlich mit dem Vater und mit dem Rest der Familie, er fordert sein Erbe ein und dann zieht er davon mit vollen Taschen, wo er sein Erbe davon trägt. Wir lesen weiter und dann sehen wir, sein Plan scheint aufzugehen. Weit weg von zu Hause beginnt er ein neues Leben. Es ist ein Leben in Freiheit, ein Leben in Ausgelassenheit. Die ersehnte Freude, die er schon so lang sucht, die geht wirklich auf. Das wird wirklich Realität. Bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ihm das Geld ausgeht. Das war natürlich absehbar und dafür ist er auch selbst verantwortlich. Aber dann kommt noch was dazu. Blöderweise passiert dann nämlich was ganz Gravierendes, wofür er gar nichts kann. Es gibt eine Hungersnot im Land und allen geht es schlecht. Und wenn es allen schlecht geht, dann ist plötzlich auch jeder sich selbst der Nächste. Und hier steht jetzt unser Sohn ganz alleine, ohne irgendein Mittel, auf sich allein gestellt da. Und jetzt sieht seine Realität plötzlich ganz anders aus. Er findet sich beim Schweinehüten wieder. Das ist der niedrigste Status überhaupt. Das ist eine unehrenhafte Tätigkeit für einen Juden. Das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Es spielt diese Ebene von Reinheit mit. Also wir spüren auch eine moralische Verunreinigung, wo beim Schweinehüten mit hochkommt. Und da sitzt er mit diesen stinkenden Viechern und hat einen knurrenden Magen. Und wie schlecht es ihm geht, sehen wir auch in der Geschichte. Er hat nämlich Hunger und er will vom Schweinefutter was essen. Er will sich da bedienen, aber er darf nicht. Die Schweine essen besseres Essen als er. Und das ist der entscheidendste Moment in seinem Leben. Da passiert nämlich ein Moment, wo ihm das Licht aufgeht. Und ihm wird bewusst, bei meinem Vater, da war es total hell. Bei meinem Vater ist es allen Leuten gut gegangen. Sogar die Tagelöhner, die, wo man nur zur Arbeit herholt, wenn man sie braucht, aber die gehören nicht zur Familie oder so. Sogar die Tagelöhner, die haben Brot in Hülle und Fülle. Jedem geht's gut bei meinem Vater. Und in dem Moment wird dem Sohn klar, was für einen Fehler er begangen hat. Wie dumm seine Entscheidung war, wie verhängnisvoll seine Entscheidung war und was es für eine Lage hervorgebracht hat. Aber noch viel gravierender, er realisiert, wie viel Unrecht er seinem Vater angetan hat. Wie sehr er seinen Vater verkannt hat. Wie er seine Güte verkannt hat. Wie gering er ihn geschätzt hat. Wie viel Schmerz und wie viel Leid und wie viel Schande er seinem Vater durch seine Ablehnung und seinen Bruch zugefügt hat. Und in diesem dunklen Moment der Erleuchtung fasst er einen Entschluss. Er sagt zu sich selbst, ich gehe zu meinem Vater zurück, einfach nur als Diener, ohne irgendwelche Ansprüche zu stellen. Ich werde ihn um Vergebung bitten für dieses geschehene Unrecht. Irgendwas anderes kann ich nicht machen. Ich kann nichts sonst bieten, als einfach nur sagen, es tut mir leid. Und seine Idee ist die, ich will einfach nur zurück zum Vater. Ich will einfach nur in die Gegenwart des Vaters kommen, weil in der Gegenwart des Vaters, das ist der beste Ort, wo ich sein kann auf dieser Welt. Abseits vom Vater ist Dunkelheit, aber in der Nähe vom Vater, da gibt es Licht. Ich glaube, mittlerweile ist in der Geschichte jedem klar geworden, wie hell dieser jüngere Sohn leuchtet, nämlich gar nicht. Er hat versagt und er hat keine Chance, das wieder gut zu machen. Und genau das ist dieses Punkt. Sünder und Gott vertragen sich nicht. Jeder Sünder tritt Gott gegenüber wie ein Sohn oder wie eine Tochter, der mit seinem Vater bricht. Wie einer, der verschwendet hat und vergeudet hat, was Gott ihm gegeben hat. Wie einer, der es einfach komplett vergeigt hat, der total versagt hat und einfach nichts tun kann, das wieder gut zu machen. Jesus sagt, Sünder sind Verlorene. Aber dann passiert eine wundersame Wende in dieser Geschichte. Weil der Vater, der reagiert nicht gerecht, er reagiert barmherzig. Und er nimmt diese Umkehr, diese Schulderkenntnis vom Sohn ernst. Wir lesen, er rennt dem Sohn entgegen. Er empfängt diesen stinkenden Versager mit offenen Armen. Er kleidet ihn neu. Er veranstaltet eine Party. Er schlachtet das Mastkalb. Das beste Fleisch wird aufgefahren. Und er informiert alle, die er trifft. Und er sagt, dass sein verlorener Sohn wieder zurückgekommen ist. Der Vater kann sich einfach nicht zurückhalten. Der sprudelt über vor Freude. Sein verlorener Sohn ist zurückgekommen. Sein Sohn war tot, aber jetzt ist er lebendig. Sein Sohn war verloren, aber er wurde wieder gefunden. Es geht nicht anders. Wir müssen uns freuen. Wir müssen fröhlich sein. Und diese Freude Gottes über einen umkehrenden Sünder, die zieht sich durch alle drei Geschichten, die Jesus hier in diesem Abschnitt erzählt. Immer wenn das Verlorene gefunden wird, dann herrscht eine große, große Freude. Jesus fasst es so zusammen, wenn das Verlorene gefunden wird, dann ist es so, wie wenn ein Sünder umkehrt. Und genauso wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Es wird eine große Freude geben, ein großes Freudenfest. Gott freut sich über jeden Sünder, der zu ihm kommt. Und es gibt keine Sünde, die die Barmherzigkeit von Gott übertrumpfen würde. Der Vater wartet nicht mit erhobenem Zeigefinger, wo der Sohn kommt, gebrochen, versagt, sondern er empfängt ihn mit offenen Armen und veranstaltet ein riesengroßes Freudenfest. Genauso wird es sein im Himmel über jeden, der umkehrt, sagt Jesus. In diesem Leben gibt es nichts, das wir tun können oder vielleicht auch getan haben, wo Gottes Barmherzigkeit übertrumpfen würde. Es gibt nichts in diesem Leben, das wir tun können, wo Gott zu uns sagen würde, hier kann ich dir nicht mehr vergeben. Und das wissen wir, weil er uns das sagt in seinem Wort. Und das ist absolut zuverlässig. Niemand auf dieser Welt, nicht mal du selbst, kennt deine Fehler, kennt dein Versagen, kennt deine Schuld besser als Gott selbst. Und trotzdem wartet er und trotzdem lenkt er dich und uns zu ihm selbst und trotzdem freut er sich und macht ein riesengroßes Freudenfest. Er ehrt dich und mich und erzählt von seiner Freude jedem, den er trifft. Diese Reaktion, diese Wende in der Geschichte war total überraschend für alle, wo dazugehört haben. Unverdient passiert da was. Aber jetzt kommt der richtige Wickel in der Geschichte. Es gibt nämlich auch noch den guten Sohn. Und der freut sich ganz und gar nicht über die Rückkehr. Was der jüngere Sohn veranstaltet hat, das ist einfach absolut inakzeptabel. Aber auch was der Vater hier macht, das geht einfach nicht. Das kann nicht akzeptiert werden. Und jetzt wird deutlich in der Geschichte, wie kostspielig, wie teuer Gottes Gnade ist, wie teuer Gottes Barmherzigkeit wirklich ist. Wenn ich einfach nur sage, ich vergebe dir, dann ist das nicht schwierig. Ist vielleicht sogar billig, könnte man sagen. Aber diese Konsequenzen der Gnade zu tragen, das ist richtig, richtig teuer. Und so bringt diese Situation von beiden, vom Vater und vom Sohn, die wahren Motive ans Licht. Ärger und Zorn offenbaren, wofür unser Herz wirklich schlägt. Und der ältere Sohn ist sehr verärgert und sehr zornig. Er sagt zum Vater: Vater, das ist einfach nicht fair. Das ist nicht gerecht. Ich habe immer alles richtig gemacht. Er hat alles falsch gemacht. Ich habe für dich geschuftet. Er hat dein Vermögen verschwendet. Diese Situation bringt von beiden die wahren Motive an die Oberfläche. Das Ziel vom Vater ist, eine enge, vertraute Beziehung mit seinen Söhnen zu haben. Er will eine echte Beziehung mit seinen Söhnen haben. Und zwar wieder das freiwillig und nicht aufgezwungen. Aber das Ziel vom älteren Sohn ist, dass er seine eigene Leistung anerkannt bekommt. Ihm geht es nicht um den Vater, ihm geht es um sich selbst. Und das Verflixte an der Geschichte ist das: vor lauter Anstrengung, vor lauter Selbstzentriertheit, vor lauter Selbstgerechtigkeit verkennt er, dass sein Vater ihn ja bedingungslos liebt. Der Sohn beschreibt sich selbst wie ein Knecht, nicht wie ein Sohn. Sein Handeln ist nicht von Liebe motiviert, sondern von seiner eigenen Selbstgerechtigkeit. Und das geht so weit, dass es ihm lieber wäre, dass sein Bruder irgendwo gestorben wäre, nie wieder nach Hause kommt, statt dass er heimkommt und dieses gebrochene Familienverhältnis wiederhergestellt werden kann. Und an diesem Punkt in der Geschichte realisieren wir, auch der ältere Sohn, auch der gute Sohn, leuchtet nicht wirklich hell. Der Ältere versteht genauso wenig wie der Jüngere, wie gut der Vater ist. Der Ältere liebt den Vater genauso wenig, wie das der Jüngere getan hat. Und auch zwischen dem Älteren und dem Vater ist ein Bruch, genauso wie es zwischen dem Jüngeren und dem Vater war. Und genau das ist, was Jesus sagen will. Egal, wie gut oder wie schlecht du und ich aussehen, moralisch. Jeder von uns, jeder Mensch auf dieser Welt hat ein Beziehungsproblem mit Gott. Jeder von uns ist ein Sünder. Jeder von uns ist von Gottes Gnade abhängig, und zwar zu 100%. Nicht nur zu 30, 40, 70, zu 100%. Der einzige Unterschied ist der zwischen diesen beiden, von welcher Seite sie vom Pferd fallen. Und das betrifft uns genauso. Ist es die Rebellion Gott gegenüber, die uns zum Fallstrick wird? Ist es unsere Selbstgerechtigkeit? Ist es vielleicht sogar beides? Aber Jesus gibt hier nicht nur Einblicke in unseren menschlichen Zustand, unseren eigenen Zustand, sondern er gibt auch Einblicke in Gottes Absichten. Nicht nur wir Menschen sind anders, als wir denken, sondern auch Gott ist anders, als wir denken. Es ist nämlich nicht Gottes größtes Ziel, dass wir ein feines Leben haben. Segen und Wohlstand, das zieht sich durch die Bibel durch, das ist etwas Gutes, spielt eine wichtige Rolle. Aber es ist nicht Gottes größte Absicht, dass alles fein und angenehm ist in unserem Leben. Es ist sogar nicht mal Gottes größte Absicht, dass wir alles richtig machen. Ein Gott wohlgefälliges Leben, ein gutes Leben ist etwas Wichtiges. Ich mache das nicht klein. Aber das ist nicht Gottes größte Absicht in unserem Leben. Sondern was Gott will mit uns, was Gott will von uns, ist unser Herz. Gott will, dass wir ihn selbst kennenlernen. Gott will eine gute, eine innige Beziehung zwischen uns Menschen und ihm selbst haben. Der Hiob hat es total gut zusammengefasst. In dem Moment, wo Gott zu ihm spricht, wo er realisiert, wer er ist, wer Gott ist, hat er gesagt, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich hatte schon eine Ahnung, dass es dich gibt, ein bisschen, aber jetzt habe ich dich richtig kennengelernt. Und genau das ist, wo Gott mit uns hin will. Gott will Wiederherstellung schaffen. Und das ist das wichtigste Ziel in unserem Leben. Unsere Lebensaufgabe, könnte man sagen, ist, Gott kennenzulernen. Und die Zeit ist limitiert. Gott sagt in seinem Wort, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Ein wunderbares Angebot. Sucht mich und ihr werdet mich finden, aber die Zeit ist limitiert. Eine Warnung dazu. Und jetzt steht Gott vor folgender Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir Menschen ja diese Blindheit, die uns nicht sehen lässt, dass wir ein Problem mit Gott haben. Und es ist egal, ob wir jüngere oder ältere Söhne sind. Aber er zwingt uns nicht in diese Beziehung mit ihm selbst. Er stülpt uns nichts über. Er will das nicht. Er könnte uns schon zwingen, aber er will das nicht. Und jetzt macht Gott Folgendes. Er erlaubt und er schafft Umstände, die uns unsere Lage bewusst machen. Man könnte das umlegen, bildlich gesprochen, Gott schaltet das Licht aus in unserem Leben oder zumindest dimmt es ein bisschen, damit wir sehen, wie dunkel es eigentlich um uns ist und wie sehr wir sein Licht brauchen. Wie wir das anhand der Geschichte sehen. Ich habe mich gefragt, als Vater auch, warum lässt der Vater den Sohn überhaupt ziehen. Der Vater ist ein weiser Mann und er weiß, es gibt keinen Ort auf der ganzen Welt, wo es dem Sohn so gut geht wie bei ihm zu Hause. Er weiß, wenn der Sohn auf den Weg geht, dann ist er allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Für ihn war es ja sogar so, als ob der Sohn gestorben wäre. Er hat nicht damit gerechnet, dass er wieder zurückkommt. Er hat nicht gewusst, ob er den jemals wieder sieht. Aber er lässt ihn ziehen in dem vollen Bewusstsein, dass sein geliebter Sohn möglicherweise voll auf die Schnauze fällt, dass er ins mögliche Verderben hineinläuft. Warum macht er das? Warum lässt er das zu? Weil es nicht seine höchste Absicht ist, dass seine Kinder, du und ich, und in dem Sinn alle Menschen sind Gottes Kinder, weil er hat sie ja geschaffen. Er will nicht, das ist nicht seine höchste Absicht, dass wir ein beschütztes, ein sorgloses, ein ruhiges Leben haben, sondern seine höchste Priorität ist unser Herz. Ich glaube, das Paradoxe daran ist das, vor lauter Wohlstand, vor lauter Helligkeit, wenn man das so sagen kann, verkennen wir so oft, woher das Licht kommt, von Gott selbst. Und wir freuen uns an all diesen guten Gaben, die Gott ausschüttet, die er so großzügig gibt, aber gleichzeitig vergessen wir auf den Geber selbst, nämlich Gott. Der jüngere Sohn hat einen riesengroßen Fehler begangen, aber ich möchte sagen, immerhin hat er irgendwas unternommen gegen seine Unzufriedenheit. Es war zwar das Falsche, aber trotzdem hat er was gemacht. In diesem Prozess nämlich ist für ihn die allerwertvollste Erkenntnis seines Lebens entstanden. Er hat verstanden, er hat gesehen, er hat erkannt, dass der beste Ort auf der ganzen Welt in der Nähe des Vaters ist. Weil abseits vom Vater ist es dunkel und diese Erkenntnis hat er am eigenen Leib erfahren. Egal welche Umstände, Hauptsache nahe beim Vater, Hauptsache in der Gegenwart des Vaters. Ich glaube, jeder von uns braucht so einen jüngeren Sohn-Effekt. Vielleicht nicht so dramatisch, vielleicht nicht so einen Totalabsturz, wie das beim Jüngeren war mit den Schweinen. Vielleicht auch schon. Aber was ich meine ist, jeder von uns braucht diesen Moment der tiefen Erkenntnis, dass wir in Gottes Abhängigkeit stehen. Dass wir eben nicht so hell leuchten, wie wir meinen, oder dass wir überhaupt nicht leuchten. Jeder von uns braucht diese Erkenntnis, dass wir nichts vorzuweisen haben und mit leeren Händen vor Gott kommen und einfach nur an seine Barmherzigkeit und seine Vergebung appellieren. Und genau das ist es, was der ältere Sohn nicht gehabt hat. Und das ist auch genau das Problem, das Jesus mit den Pharisäern hatte, die hier ja auch zuhören. Und er hat gesagt, wenn jemand nicht erkennt, dass er krank ist, dann wird er auch nicht zum Arzt gehen. Der beste Arzt kann nicht heilen, wenn der Patient nicht daherkommt. Diesen Erkenntnismoment, den wir brauchen und den so viele von uns auch erlebt haben, den dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen nie vergessen, wer wir mal waren, aber wir dürfen auch nie vergessen, wer wir jetzt sind. Wir waren mal ein Sünder, aber jetzt sind wir Kinder Gottes. Und zwar einzig und allein wegen der Barmherzigkeit und der Gnade des lebendigen Gottes, die er durch seinen Sohn Jesus erwirkt hat. Weil wenn wir das vergessen, und das passiert auch total leicht, schneller als uns lieb ist, dann rutschen wir in diese Position vom Älteren und Unbarmherzigkeit und Selbstgerechtigkeit machen sich breit. Ich kenne das so gut aus meinem Leben. Ich kenne mein Herz. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten dein Leben kennzeichnen. Ich bin der Meinung, jeder hat sein Päckle zu tragen. Jemand hat mal gesagt, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Vielleicht ist es auch nur deshalb, weil unterhalb vom Gras eine Jauchegrube ist oder sowas. Darum wächst es besonders gut. Das wissen wir auch nicht. Jeder hat sein eigenes Päckle zu tragen. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind selbstverschuldet. Für manche können wir ganz und gar nichts. Aber jede Schwierigkeit hat das Potenzial, dass wir Gott und Menschen dafür anklagen, so wie das der Ältere hier macht. Und dass wir wegkommen von Gott, dass es uns wegtreibt. Oder aber, es gibt nur diese zwei Optionen. Oder aber, dass diese Schwierigkeiten uns näher zu Gott hintreiben. Und genau das ist, was Gott beabsichtigt. Stell dir mal vor, was das für ein Potenzial bedeutet im Hinblick auf Corona. So viele Menschen leiden unter den Schwierigkeiten, unter den Einschränkungen, unter den Ungewissheiten, jetzt wird es nochmal verschärft. Corona nimmt uns allen Licht weg. Corona rüttelt an so vielen Lebenssicherheiten. Und es bedeutet gezwungenermaßen, dass automatisch dein und mein Licht, unser Zeugnis, der Walter Konzett hat das super ausgeführt letzten Sonntag, dein und mein Licht, die leuchten umso heller. Überleg dir mal, was das bedeutet in der momentanen Situation. Die Botschaft der Hoffnung durch Jesus Christus, die ist so präsent und so abrufbar wie noch nie zuvor. So viel Material wird ins Internet gestellt von Gemeinden, von Organisationen. YouTube ist knallvoll mit Predigten. Alle möglichen Inhalte sind ständig überall abzurufen. Die Hoffnung ist zugänglich wie noch nie. Diese Hoffnung, die Jesus uns gibt, die kann und die muss Corona einfach toppen. Aber es geht nicht nur um Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennen, sondern ich glaube auch für uns Gläubige macht es einen riesengroßen Unterschied. Mach doch mal eine Selbstevaluation 2020. Treibt dich diese Corona-Schwierigkeit zu Gott hin oder weg von ihm? Und ich rede nicht davon, dass wir da komplett drüber stehen und schweben und alles betrifft uns nicht. Das stimmt ja nicht. Wir sind genauso Menschen. Aber wir sind Menschen mit Hoffnung. Schau mal auf, welche positiven Auswirkungen oder vielleicht auch positiven Auswirkungen Corona auf deine Gottesbeziehung hat. Wenn du es mir schicken willst, ich würde mich darüber freuen, oder teils in deiner Kleingruppe, diese geteilte Freude ist noch viel schöner miteinander. Gott hat Corona auch für uns Christen zugelassen, und zwar nicht deshalb, weil er gemein ist oder auch nicht deshalb, weil er uns strafen will, bin ich überzeugt davon, sondern weil es Teil von seiner Kampfstrategie um unser ungeteiltes Herz ist. Diese lebendige Hoffnung in Jesus muss Corona toppen. Und wenn es nicht tut, dann läuft irgendwas falsch und wir können weitersuchen, um näher beim Vater zu sein. Es ist unsere ehrenvolle Aufgabe, dass wir dieses Licht nach außen tragen in Gottes Gnade und Hoffnung leuchten lassen, auf ihn zeigen. Ich glaube, unser Leben ist und bleibt ein ständiger Wechsel von diesen Realitäten. Manchmal sind wir jüngere Söhne, manchmal sind wir ältere Söhne, manchmal sind wir rebellisch, manchmal sind wir selbstgerecht. Und ich glaube auch, so richtig ankommen werden wir hier nie. Das wird erst in der zukünftigen Herrlichkeit passieren, wenn wir in Vollkommenheit bei Gott sind. Aber bis es soweit ist, lasst uns alles dran setzen, in jeder Schwierigkeit bei und durch unserem Gott im Himmel, Vater im Himmel anzudocken. Dass wir immer wieder zum Vater kommen. Dass wir immer wieder uns neu entscheiden, die Nähe des Vaters zu suchen. Und dass wir gegen unsere Selbstgerechtigkeit und unsere Rebellion richtig Krieg führen, Kampf ansagen. Nah beim Vater zu sein, ist der beste Ort auf der ganzen Welt. Und genau das ist es, was Jesus möglich gemacht hat. Jesus allein. Unser Musikteam wird uns das aktuelle Monatslied vorspielen. Wir dürfen ja leider nicht mitsingen. Es ist ein Glaubensbekenntnis, das heißt eine Zusammenfassung von den Glaubensgrundlagen. Also bietet sich auch total gut an, einfach zu reflektieren, darüber nachzudenken, zu wirken lassen, was wir auch hier aus dem Gleichnis gehört haben. Und im Mittelteil wird es nochmal unterstrichen. Jesus hat sein Leben als Opfer gegeben. Gnade ist nichts Billiges, es war teuer. Aber wir dürfen sie einfach in Anspruch nehmen, ohne irgendwas dazu beitragen zu müssen. Und es ist eine Hoffnung, die sich nicht übertreffen lässt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Vater bist. So oft zweifeln wir an deiner Güte und ich möchte dich bitten, dass du uns den Willen und die Kraft auch gibst, dass wir an deiner Güte festhalten, deine Nähe suchen und gegen unsere Selbstgerechtigkeit und Rebellion Krieg führen in deiner Gnade. Ich danke dir, dass du so gut bist und ich freue mich auf den Moment, wo wir uns wirklich in Fülle und Vollkommenheit treffen und dass du uns Einblicke gibst in diese Realitäten, die uns eigentlich verborgen sind. Und so möchte ich dich bitten, mach unser Leben neu, Stück für Stück mehr und mehr und lass du uns leuchten, ein Licht in dieser Zeit. Dir ist nichts aus der Hand gerutscht und dafür danke ich dir so sehr. Und darum bitte ich dich, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Amen.